Das größte Problem mit der Mystik ist, dass die meisten Menschen sie für etwas Mystisches halten. Etwas Fernes, zu dem wir nur Zugang bekommen, wenn wir uns extremen Praktiken hingeben. Irgendwelchen esoterischen Ritualen oder einer besonderen Askese und so weiter. Die Frage ist dann schnell, ist das überhaupt ein Problem mit der Mystik? Braucht das jemand? Können wir nicht genauso gut ohne Mystik leben? Ist das nicht kalter Kaffee aus vorsintflutlichen Zeiten? Und haben wir nicht vorerst mal andere Probleme in der Welt? Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Umweltzerstörung, Klimakrise, Krieg um Ressourcen. Und müssen wir die nicht erst lösen, bevor wir uns mit solchen Luxusproblemen wie der Mystik befassen? Oder mit dem Verlust von Mystik? Ich schätze, dass sogar viele Kirchenvertreter nur müde lächeln, wenn die Mystik ins Spiel kommt. Und ganz schnell geht es dann um die Frage, ob nicht die Nächstenliebe, die Caritas, viel wichtiger sei und dringender sei. Und ob Mystik nicht auch grundsätzlich eher ein Hinweis darauf ist, dass jemand nur um sich selbst und die eigenen Befindlichkeiten kreist. Also Mystik ist kein ganz selbstverständlicher Begriff und vielleicht auch nie gewesen. Und ich würde natürlich sagen, dass es überhaupt nichts bringt, Mystik und Nächstenliebe gegeneinander auszuspielen. Ich würde auch nie behaupten, dass wir mit Mystik alle Probleme lösen. Aber ohne eben auch nicht. Und ich behaupte, wir lösen sie besser mit Mystik. Und deshalb ist es schon wichtig, die Vorstellung über Mystik zu überprüfen. Und die gute Nachricht ist, Mystik ist eigentlich etwas ganz Alltägliches. Etwas, das wir alle schon erlebt haben. Und das eine bestimmte Art von Wahrnehmung ist. So wie wir sehen und hören, so gibt es auch einen Sinn für mystische Erfahrung. Wie das gemeint ist und wie einfach das tatsächlich geht, darum dreht sich diese Folge heute. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese vierte Folge der Symptome spirituellen Erwachens mit dir zu teilen. Auf unserer Liste mit Symptomen spirituellen Erwachens gibt es ein Symptom, das erfahrungsgemäß Fragen aufwirft oder Unverständnis hervorruft, häufige Anfälle von Staunen. Und da kann man natürlich sagen, Moment mal, nur weil ich mich über irgendwas wundere oder weil ich jemanden oder etwas bewundere, bin ich doch noch nicht spirituell erwacht. Und tatsächlich ist das Staunen, ähnlich wie das Lachen oder Lächeln, erstmal ein ganz profaner Alltagsvorgang. So ist das auch biblisch. Das griechische Wort für Staunen ist taumazein. Wir finden das Wort zum Beispiel auch in der Passionsgeschichte. Ganz profan. Pilatus staunt, dass Jesus beim Verhör nicht antwortet. Und wir sind uns sicher einig, dass Pilatus nun nicht gerade der Prototyp eines weisen Mystikers ist, sondern eben ein kaltblütiger römischer Statthalter, der nur an einem interessiert ist, nämlich an seiner Position im System und am Erhalt seiner eigenen Macht und von daher an Ruhe und Ordnung. Und in dieser Logik muss alles, was diese Ruhe und Ordnung stören könnte, unterdrückt werden. Und Pilatus staunt. Also Staunen allein macht noch keinen Mystiker. Sicher wird auch ein Herr Putin gestaunt haben, dass es mit der Eroberung des Nachbarlandes doch nicht ganz so einfach war, wie er sich das vorgestellt hat. Und auch er ist deshalb noch lange kein Mystiker. Es staunen die Guten und die Bösen. Wieso also und inwiefern sollte Staunen ein Symptom spirituellen Erwachens sein? Und nun beschreibt das griechische Wort taumazein zum einen die ganz profane Verwunderung und zugleich sagen Aristoteles und Platon, dass genau dieses Taumazein, dieses Staunen, der Beginn der Philosophie sei. Platon sagt, Staunen ist die Leidenschaft des Menschen, der die Weisheit liebt. Und mit dem Staunen beginnt die Liebe zur Weisheit. Und da wird deutlich, dass das Staunen eine Tür sein kann, durch die ich eintreten kann. Aber nicht zwangsläufig eintreten muss. Das heißt, wenn ich staune oder wenn jemand staunt, dann ist etwas berührt, eine Wahrheit berührt, eine Wahrheit, die über das Wissen und das mir Bekannte hinausgeht. Im Staunen begegnen wir etwas Größerem. Und Platon bezeichnet das Staunen als Pathos, als Leidenschaft der Philosophen. Denn die Philosophia, die Liebe zur Weisheit, ist ja eben nicht bloß ein zufälliges Staunen hier oder da, sondern sie strebt das Staunen ganz bewusst an, als Grundhaltung. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass römische Statthalter und russische Autokraten diese Haltung nicht anstreben. Es passiert ihnen halt auch manchmal, dass sie überrascht sind von der Wahrheit. Und diese Wahrheit kann auch Angst machen. Das ist die Schattenseite des Staunens, dass es uns auch erschüttern kann. Mit dem Staunen ist es letztlich ähnlich wie mit dem Lächeln. Es hat sehr tiefe Wurzeln in unserer Entwicklungsgeschichte. Wenn wir etwa 2 oder 3 oder 4 Jahre alt sind, dann ist die Gabe des Staunens tatsächlich, könnte man sagen, unser einziger Beitrag zum Leben. Das ist, was wir tun, den ganzen Tag in dem Alter, staunen. Das Staunen ist unsere Gabe, unsere Begabung. Denn in diesem Alter ist es so, dass wir nicht mehr einfach nur hilflos in der Wiege herumliegen, sondern wir beginnen, unsere Welt zu erkunden. Wir beginnen, den Horizont zu erweitern, die Dinge wahrzunehmen und vieles auch in den Mund zu nehmen. Wenn ich an meine Kinder denke und an diese Zeit, als sie krabbeln gelernt haben und dann laufen gelernt haben, dann denke ich an eine Zeit zurück, die für uns Erwachsene sehr anstrengend war, denn unsere Aufgabe bestand darin, die Kinder vor Gefahren zu schützen. Deshalb haben wir die Steckdosen versiegelt und eine Absperrung an die Treppe gebaut und den Türgriff nach oben montiert, denn so schnell konnten wir auf gar nicht gucken, wie die Kleinen die Welt erkundet haben und alles in ihren großen, strahlenden Augen war Ausdruck von Staunen. Nichts als Staunen und Aufregung und Entzücken über alles, was da ist. Alles und jedes wurde bestaunt und betastet und befühlt und beschmeckt, wenn man so will. Und für uns Erwachsene war das einerseits eben eine Herausforderung und zugleich hat es uns auch in Verbindung gebracht mit diesem Staunen, mit dieser Haltung des Staunens, die uns allen geläufig ist, weil wir alle einmal so waren. Und die Kinder erinnern uns daran, dass die Welt ein wundersamer und bestaunenswerter Ort ist. Und wir können diese Fähigkeit auch nicht verlieren. Sie ist genauso angeboren wie das Lächeln. Und wenn wir Erwachsene staunen, dann ist dieses Kind in uns immer noch lebendig. Wir verlieren diese Fähigkeit niemals. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass diese Fähigkeit zu staunen überlagert werden kann und auch überlagert wird von dem, was landläufig so als der Ernst des Lebens bezeichnet wird. Wenn sich Zwecke und Ziele und Urteile, Vorurteile, Vorstellungen und Glaubenssätze zwischen uns und die Welt schieben, dann verstummt das Staunen. Und so gut wie alle gesunden spirituellen Traditionen kreisen deshalb darum, uns von diesen Vorstellungen und Mustern und Glaubenssätzen zu befreien, zu entidentifizieren, zu desidentifizieren und den Blick wieder zu klären. Und dabei kann uns das Staunen auch helfen. Es kann ein Türöffner sein. Und wir können es auch üben. Das heißt, an die ursprüngliche Qualität anknüpfen, die wir alle kennen. Denn wir alle waren einmal kleine Kinder, die den ganzen Tag nichts anderes getan haben, als die Welt und alle Dinge zu bestaunen. Und der vorzügliche Ort, um das zu üben, den Blick zu klären und das Staunen wieder zu erlernen, das Durchstaunen, könnte man sagen, der vorzügliche Ort ist die Natur. Dorothee Sölle nennt in ihrem Buch Mystik und Widerstand verschiedene Orte mystischer Erfahrung. Und ihr Anliegen ist ja, die Mystik zu demokratisieren, sie also zugänglich, wieder zugänglich zu machen für alle und uns zu befreien von der Vorstellung, Mystik sei nur etwas für Spezialisten und Heilige an irgendwelchen entlegenen Orten. Und der erste Ort mystischer Erfahrung ist bei Dorothee Sölle die Natur. Oder Franz Jalitsch, der jesuitische Exerzitienmeister, schickt seine Schülerinnen und Schüler ebenfalls als erstes in die Natur. Ebenso im Zen-Buddhismus bei Thich Nhat Hanh, dem bekannten Zen-Meister, beginnt der Weg mit dem bewussten Gehen auf der Erde. Und genauso ist es ursprünglich in der franziskanischen Tradition, bei Hildegard von Bingen. Und schließlich heißt es ja auch von Jesus, dass er sich zum Beten zurückgezogen hat an einsame Orte, an Eremos-Orte. Und Eremos heißt nichts anderes als Wüste oder einfach Einöde. Und letztlich kann man es übersetzen mit wilde Natur. Und das, was im Orient die Wüste ist, das ist bei uns der Wald. In all diesen Ansätzen heißt in die Natur gehen, aber nicht bloß in einer schönen Kulisse spazieren zu gehen. Vielleicht an besonders spektakulären Orten, die ich dann rein äußerlich bestaune in ihrer Größe und Weite und Besonderheit. Wenn wir das tun, und darauf läuft es meistens hinaus in unserer Kultur, dann objektivieren wir die Erfahrungen. Und das heißt, wir machen sie letztlich ja, zu einem Sammlerstück, das wir besitzen. Und dann ist der schöne Wasserfall oder der Berggipfel hundertfach schon fotografiert worden. Aber dann ist das eigentlich kein Staunen mehr. Denn ich kann nicht gleichzeitig staunen und besitzen, sagt Dorothee Sölle. Das heißt, wenn wir nur zuschauen, dann fehlt das Momentum des Staunens. Ein Foto an sich ist ja auch keine Erfahrung. Die eigentliche Erfahrung kann auch nicht festgehalten werden. Und schon gar nicht wird sie tiefer oder wertvoller, wenn wir sie auf Fotos festhalten wollen. Und das heißt nicht, dass man niemals Fotos machen sollte. Aber wir wollen ja Raum schaffen für das Staunen. Und das, was für die Natur gilt, gilt auch für die Kunst. Wir waren im vergangenen Jahr in Paris im Louvre und standen auch vor der Mona Lisa. Und interessanterweise hat kaum jemand wirklich das Bild betrachtet. Die meisten, das war jedenfalls mein Eindruck, haben ein Foto von dem Bild gemacht. Und ähnlich ist es ja auch in Konzerten oder beim Rosenmontagszug oder wenn die Kinder im Ort ein Musikstück aufführen und die Eltern alles auf Video festhalten. Das ist alles okay und Vorsicht, das Staunen könnte verloren gehen. Denn Staunen entspringt im Schauen und Betrachten, im unmittelbaren Schauen und Betrachten. Und darum geht's. Und das Schauen und Betrachten und eben das Staunen macht so gesehen unser Menschsein aus, macht uns als Menschen aus. Im 17. Jahrhundert beschreibt es der englische Dichter und Mystiker Thomas Traherne so: Schweine fressen Eicheln, aber sie betrachten weder die Sonne, die ihnen Leben gab, noch den Einfluss der Himmel, durch den sie genährt wurden, noch die wahre Wurzel des Baumes, von woher sie kamen. Und ja, Dorothee Sölle weist zu Recht darauf hin, dass das natürlich sehr anthropozentrisch ist. Was wissen wir denn schon über das Staunen von Schweinen? Aber viel wichtiger ist ja, dass wir uns mit diesem Gedanken selbst an unsere Fähigkeit zu staunen erinnern. Statt die Dinge nur zu benutzen und zu verbrauchen, statt sie nur aufzufressen. Und da liegt doch die Wurzel des Übels, unter dem unsere Erde heute leidet, würde ich sagen. Wenn wir als Menschen sie nicht mehr als lebendiges Wesen bestaunen, sondern nur noch als tote Ressource betrachten und verbrauchen, auffressen. Staunen wäre also nicht bloß eine hübsche kleine Übung für Menschen, die sonst nicht wissen, was sie tun sollen. Staunen ist Ausdruck von Menschsein und meinetwegen von Lebewesensein. Staunen zeigt, dass wir das Menschsein verwirklichen, wie es auch sein könnte. Wir Menschen sind dann ein Lebewesen, in dem sich die Natur, und das heißt das ganze Universum selbst, betrachtet und bestaunt und zu Bewusstsein kommt. Denn wir sind ja schließlich auch das, was wir da betrachten. Und der mystische Weg ist daher auch nicht bloß ein bisschen Verwunderung, sondern das Staunen ist der Türöffner zur Verwirklichung und Entfaltung unseres menschlichen Potenzials. Wir sind Capax Universi, wie es Thomas von Aquin formuliert. Sprich, wir sind fähig, das Universum zu erkennen und zu beschreiben und zu besingen und darüber zu dichten, so wie es im Psalm zum Ausdruck kommt. Staunenswert sind deine Werke. Und so ist ein weiteres Symptom spirituellen Erwachens, das unmittelbar aus dem Staunen folgt, dieses hier: häufige Gefühle der Verbundenheit mit anderen und mit der Natur. Und das ist der Grund, warum ich mich traue zu sagen, diese Spiritualität ist die Zukunft oder es gibt keine. Denn ich vermag mir nicht vorzustellen, wie wir damit aufhören wollen, die Erde und damit unsere Lebensgrundlage und letztlich uns selbst auszuplündern und auszubeuten und aufzufressen, ohne gemeinsam diesen Blick zu gewinnen und zurückzugewinnen, der ein kosmologischer Blick ist, der uns von Zuschauern und reinen Nutznießern, die wir geworden sind, zu Zeuginnen und Zeugen der Schöpfung macht. Und aus dieser Haltung heraus auch zu liebenden Hüterinnen und Hütern. Wenn du das Staunen wieder lernen möchtest, dann willkommen bei Barfuß und Wild. Das klingt jetzt so, als ginge das nur hier. Das stimmt natürlich nicht. Hauptsache, du lernst es. Und wenn du magst, bist du willkommen bei uns und mit uns ein Stück zu gehen. Denn genau dieses ursprüngliche Staunen ist es eigentlich, was wir in unseren Seminaren und Auszeiten anbieten. Und es ist klar, dass das nichts ist, was man irgendwie in einem Buch lesen könnte oder in einem Podcast hören könnte. Es braucht Praxis und Erfahrung. Und was wir tun, wir können Erfahrungsräume schaffen und wir schaffen Erfahrungsräume, in denen diese Erfahrung des Staunens möglich ist. Und wir können uns gegenseitig unterstützen, alles beiseite zu räumen, was sich zwischen uns und diese Erfahrung schieben könnte. Also genau darum geht es, unter anderem auch in der Wilden Weisheit. Das ist unser Naturcoaching-Online-Kurs. Wenn du also Interesse hast, diesen Faden praktisch aufzunehmen und das nicht alleine zu tun, sondern in einer, ich sag jetzt mal, lockeren Weggemeinschaft mit anderen, dann schau gerne auf unserer Webseite. Da findest du alle Infos dazu. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Pace bene.